Nun brennt sie, die zweite Kerze. Dieses Jahr ist es ja so, dass wir tatsächlich Heiligabend dann die vierte Kerze anzünden können. Nun, jetzt geht die Sonne ein wenig hinter die Wolken, es flackert ein bisschen und dann wird es auch ein wenig weniger oder etwas weniger Licht hier in diesen Raum werfen. Und so ist es ja oft, wenn die Räume ein bisschen dunkler werden, dann ist man froh über zusätzliches Licht, sei es durch eine Kerze oder durch eine kleine Lampe, die so eine gewisse Atmosphäre dann geben kann. Vielleicht an einem Nachmittag, vorweihnachtliche Stimmung. Man denkt vielleicht über die letzten Tage des Jahres nach und findet vielleicht Ruhe in dieser Hektik. Und oft sind es ja diese dunklen Tage, die uns vielleicht auch mal so über so grundsätzliche Dinge des Lebens nachdenken lassen. Vielleicht denken wir aber auch in diesen Tagen vor Weihnachten darüber nach, wen wir in diesem Jahr denn mal eine Karte oder einen Brief zu Weihnachten schreiben möchten. Nun, Post der besonderen Art bekam der Seher Johannes. Er bekam sozusagen Adventspost auf der Insel Patmos. Und es war kein geringerer als unser auferstandener Herr Jesus, von dem er diese Post bekam sozusagen. Ihm wurde mitgeteilt, wie Jesu Kommen in den letzten Tagen dieser Weltzeit aussehen kann. Doch was er da bekommen hat, war keine allgemeine Mitteilung, so wie ein Flugblatt, das vom Weihnachtsmann aus dem Rentierschlitten über die Erde verteilt wird, sondern es war eine sehr persönliche Postsache. Johannes erhielt 7 Briefe an 7 Gemeinden, die in der heutigen Türkei lagen. Oder vielleicht gibt es die Gemeinden ja auch noch. Diese 7 Gemeinden wurden von Jesus darüber in Kenntnis gesetzt, wie es aus Gottes Perspektive zu jener Zeit um sie stand und welche Verbesserung unbedingt dran war, um sie fit zu machen für das Kommen Jesu. Nun, diese Briefe geben uns heute einen tieferen Eindruck in die Kirchengeschichte, so circa 100 nach Christus. Da werden die Mühen der Gemeinden deutlich, ihre Gefahren, in denen sie lebten, aber auch ihren Mut. Diese Briefe schenken uns aber auch einen Blick auf uns selbst. Und wir können diese Gemeindebriefe auch als Briefe an uns lesen. Und wenn wir sie lesen, erkennen wir darin das Allgemeingültige, das für uns genauso entscheidend ist wie für die Gemeinden damals. Ich habe ein bisschen zusammengezuckt, als ich den Perikopentext für heute gelesen habe. Habe ich gedacht, am zweiten Advent, Offenbarung. Aber gut, wir lassen uns mal drauf ein. Wir wollen uns heute konkret mit dem Brief an die Gemeinde in Philadelphia beschäftigen. Eine kleine Gemeinde in einem kleinen Städtchen im westlichen Teil der Türkei. Dann habe ich die Brücke zu uns geschlagen. Wir sind auch eine kleine Gemeinde in einer kleinen Stadt, aber nicht im Westen der Türkei, sondern im Westen der Bundesrepublik. Fand ich dann auch sehr interessant. Nun, Jesus adressiert diesen Brief an den Engel der Gemeinde. Ob dieser Engel die Rolle eines Mittlers zwischen himmlischem Schreiber und irdischer Empfängerin hatte oder ob es der Vorsteher der Gemeinde war, der diesen Brief als Erster sozusagen in die Hand bekam, ist nicht ganz klar. Da sind sich die Theologen uneins. Aber das ist auch nicht entscheidend. Wichtig ist konkret klar zu bekommen, dass dieser Engel, der den Brief der Gemeinde weitergab, nicht eigene Gedanken und Meinungen zum Besten gab, sondern nur Jesu Worte weiterleitete und so zum Botschafter des Himmels wurde. Aber bevor wir jetzt weiter nachdenken, möchte ich uns mit in diesen Brief hineinnehmen. Und hört ihn euch so an, als wäre er an uns als Gemeinde in Übach-Palenberg gerichtet. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Er, der heilig ist und treuer hält, er, der den Schlüssel Davids hat, wo er öffnet, kann niemand schließen, und wo er zuschließt, kann niemand öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne euer Tun. Ich habe euch eine Tür geöffnet, die niemand zuschließen kann. Eure Kraft ist nur klein. Trotzdem habt ihr euch nach meinem Wort gerichtet und das Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Hört gut zu. Ich werde Menschen zu euch schicken, die zum Satan gehören. Sie werden behaupten, dass sie zum Volk Gottes gehören, aber das ist nicht wahr. Sie lügen. Ich werde dafür sorgen, dass sie sich vor euch niederwerfen und euch ehren. Sie werden erkennen, dass ich euch erwählt habe und liebe. Ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Ich komme bald. Haltet fest, was ihr habt, sonst bekommen andere den Siegeskranz. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und sie werden immer darin bleiben. Ich werde den Namen meines Gottes auf sie schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Ich werde auch meinen eigenen neuen Namen auf sie schreiben. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Zwei Dinge sind mir so ganz vordergründig beim Lesen dieses Briefes aufgefallen. Erstens, an Philadelphia gab es nichts zu tadeln. Jesus ermahnt die Gemeinde nicht und er legt auch keinen Finger in irgendeine Wunde. Jesus, so können wir es dem Gemeindebrief abspüren, will nicht immer nur kritisieren, ein schlechtes Gewissen machen und zu mehr Leistungen im Reich Gottes anstacheln. Die Botschaft hier in diesem Brief ist klar und unmissverständlich. Es ist gut in Philadelphia. Es ist gut so, wie es dort ist. Und die Tür zum Himmel ist offen. Die Gemeinde ist mit Jesus verbunden. Und das Zweite, was mir dabei aufgefallen ist, dass dieser Brief an die Gemeinde als Ganzes gerichtet ist. Einzelne werden hier nicht benannt. Ob nun Müller, Meyer oder Schulze hier den gleichen Brief bekommen würden, ist nicht gesagt. Vielleicht wären die Einzelzeugnisse in der Gemeinde in Philadelphia anders ausgefallen. Aber darauf kommt es offensichtlich hier nicht an, sondern auf die Gemeinde als Ganzes, dass die Gemeinschaft so lebt, dass Schwache von Starken unterstützt werden, die Bewährten, die Neuen, ja sozusagen einhaken und Erwachsene die Kinder im Glauben mitnehmen. Dieser Blick auf die Gesamtgemeinde, wie sie sich in Philadelphia am Sonntag versammelte, ist ein wichtiges Korrektiv für unseren Blickwinkel. Mein Leben trägt zum Gemeindeleben bei. Ich bin ihr, also der Gemeinde, verantwortlich mit meiner Art zu leben, mit meinen Begabungen zu leben, dass ich so gut wie möglich und wie es die Kräfte zulassen, mich da zur Verfügung stelle. Und ich kann mich schon auch hinterfragen lassen, wo mein Platz ist und wo er sein sollte. Blicken wir auf den Inhalt des Gemeindebriefs, so geht es da um Schlüssel und Türen. Jesus hat die Schlüssel zum Himmel, wie einst Eliakim die Schlüssel zum Tempel Davids hatte. Und Jesus hat den Himmel aufgeschlossen. Und das kann keine noch so vorbildliche Gemeinde selbst tun. Egal, welche Dinge wir machen, die Tür zum Himmel können wir nicht selbst aufschließen. Steigen wir etwas tiefer in den Brief ein. Jesus bescheinigt der Gemeinde, du hast nur eine kleine Kraft. Du hast nur eine kleine Kraft. Und trotzdem, du hast nach meinem Wort gelebt. Und du hast festgehalten an dem Bekenntnis zu mir. Die kleine Kraft mit Blick auf Philadelphia ist wörtlich zu verstehen. Die Gemeinde in Philadelphia war nicht bestückt mit mächtigen Politikern oder Wirtschaftsbossen. Es waren wohl eher die Unterprivilegierten, die von der Hand in den Mund lebten und nicht auf weichen Kissen der Vorsorge ruhen konnten. Und sie haben sich auch nichts auf ihre eigene Kraft eingebildet, sondern ihnen war vollkommen klar, dass sie in der Abhängigkeit von Gottes Zuwendung nur leben konnten. Und so ging es ihnen schlechter als den meisten von uns, die wir unseren Alltag sehr wohl, auch ohne Gott, finanziell und kräftemäßig managen könnten. Es ging ihnen besser als uns, weil sie genau wussten, wer ihnen das Überleben schenkte und wer ihnen neue Wege in die Zukunft ebnete. Und somit war es ihnen nicht möglich, Gottes und ihre eigene Kraft zu verwechseln. Das war bei der Gemeinde in Philadelphia nicht möglich. Und wenn wir ehrlich zueinander sind, ist die große Gefahr bei uns sehr wohl möglich. Und deshalb ist das eine tägliche Herausforderung für uns, also zumindest für mich. Diese Christen damals lebten nach dem Wort Jesu. Und wie sah das aus? Wenn wir uns das Evangelium und die Briefe an die johannäischen Christen anschauen, wird schnell klar, worauf es bei ihnen ankam. Nach Jesu Wort zu leben, bedeutete ganz nah bei Jesus und in engen Kontakt im Gebet zu bleiben. Das Johannesevangelium beschreibt das ganz gut. Lest mal in einer stillen Zeit das Kapitel 15, eines meiner Lieblingskapitel in der Bibel. Und es bedeutete ganz konkret, aus dieser Beziehung zu Jesus auch Früchte hervorzubringen, wie ein Weinstock die Trauben heranreifen lässt. Die Früchte der Christen waren vor allem die Liebe zu den Geschwistern der Gemeinde und zu Menschen, mit denen man es so im Alltag zu tun hatte. Spannender noch als die Frage, wie die Gemeinde damals nach Jesu Willen gelebt hatte, ist die Überlegung, wie sie es heute tun kann. Also wir auch. Nun, die große Zielrichtung ist wohl die gleiche. Es geht darum, mit Jesus in engem Kontakt zu stehen, das Gebet zu pflegen und Liebe zu allen Seiten zu praktizieren. Doch es bedarf vielleicht der Bodenhaftung dieser großen Worte. Ich möchte dazu drei Faktoren nennen, die uns dabei helfen können, Jesu Wort auch umzusetzen. Nach Jesu Worten und Willen zu leben, bedeutet, mit ihm wirklich eine innere und engere Beziehung zu leben. Und das ist der erste Faktor. Es genügt eben nicht, sich nur nach ihm zu nennen, als wären wir Sippenmitglieder, die den Namen Christen tragen. Egal, wie sie sich nun zur Sippe verhalten. Der Name Christ ist auch kein Nachname, der per Geburt oder Heirat weitergegeben wird, sondern eher so etwas wie ein, ja, ich will mal sagen, so wie ein Kosenamen. Christ kann ich mich nennen, wenn Christus mir nahe steht und ich ihm nahe bin. Und wenn er wirklich meinen geheimsten oder geheimen Gedanken erfahren darf. Christ kann ich mich nennen, wenn ich Jesus kenne und mir seinen Kosename, Retter, Heiland und Erlöser von den Lippen geht, weil ich das selbst im Leben erfahren habe. Diese innere Verbundenheit mit Jesus ermöglicht eine ungeheure Veränderung in mir. Wenn diese Bindung an Jesus ganz eng ist, dann wird sich mein Leben verändern. Und zwar ganz deutlich. Es ist nicht der Nachname, der verändert, sondern die liebevolle Anrede und Begegnung mit Jesus. Darauf kommt es an. Aber um die Beziehung zu leben, brauche ich Input von Jesus. Und da sind wir beim zweiten Faktor. Diese neuen Impulse kommen aus der Bibel, durch den Heiligen Geist und auch durch die Lebensumstände. Nun, die Gemeinde in Philadelphia wird keine Bibeln gehabt haben, wie wir sie heute sogar in anonymen Hotelzimmern vorfinden. Aber sie erfuhr Lebensumstände, die ihr Jesu Worte nahebrachten. Und sie spürten den Heiligen Geist in Situationen der Anfechtung und Bedrängnis. Und sind es auch heute nicht oft die Lebensumstände, die uns näher zu Jesus bringen? Dann nämlich, wenn er die einzige Holzplanke ist, die über einen reißenden Fluss eines Examens, einer Beziehungskrise, einer Arbeitslosigkeit oder einer schweren Krankheit führt, dann können wir spüren, hier ist Jesus. Und nicht nur ein rutschiges Brett, sondern Jesus mit seinem starken Arm, an dem wir uns festhalten können. Um die Beziehung zu Jesus aber leben zu können, brauche ich auch Öffnung nach außen. Und sie ist eine Kraft, die dann für andere wieder da ist. Und das ist der dritte Faktor. Geben wir die empfangene Zuwendung weiter, werden wir mittel- oder langfristig erleben, dass sich unsere Umgebung auch verändert. Mach einfach mal die Probe auf Exempel. Geh mal 2 Wochen durch dein Viertel oder durch deinen Ort oder vielleicht auch durch den Supermarkt, den du vielleicht 2-mal die Woche aufsuchst und dann warte 2 Wochen ab und du wirst merken, die Leute, die von dir gegrüßt werden, grüßen in der Regel jetzt zuerst. Und so haben sich durch dein Grüßen kleine Türe zu diesen sonst eher unbekannten Leuten geöffnet. Wir haben das als Familie selbst gelebt. Als unser Haus fertig gebaut war und wir eingezogen sind, haben wir natürlich in diesem Dorf, in dem wir wohnen, das waren 4 neue Häuser, die da gebaut worden sind. Alles drumherum war schon lange bebaut. Und da waren Leute, die schon ganz lange in diesem Dorf wohnten. Klaus, du kennst ja dieses kleine Dorf. Und war ganz interessant, wir haben gegrüßt. Jeden Tag haben wir die Nachbarn gegrüßt und so weiter. Die haben nicht zurückgegrüßt. Und so nach einem knappen Jahr habe ich gesagt, Susanne, die mögen uns nicht, die grüßen überhaupt nicht zurück. Und wir waren drauf und dran, das Ganze da einzustellen. Das hat keinen Sinn. Und es war Sommer. Und ich Ich fuhr morgens zum Dienst, mache die Tür auf und da steht ein 10 Liter Eimer gefüllt mit Kartoffeln und mit verschiedenen Gemüsesorten. Ich wusste sofort, woher das kam. Schräg gegenüber mein Nachbar, der hat einen riesigen Garten. Und das war das Leben dieser Familie. Die haben diesen Garten bebaut, Stangenbohnen, jede Menge Gemüse und Kartoffeln natürlich. Manchmal dauert es ein Jahr. Und danach sind wir ins Gespräch gekommen, so als Nachbarn. Verrückt, ne? Aber manchmal braucht man ein bisschen länger. Aber wir können selbst mit diesen kleinen Dingen etwas bewirken in dieser Welt. Letztendlich macht Gott das. Aber wir müssen dann schon auch die Zähne auseinander bekommen. Die Christen in Philadelphia jedenfalls hielten an ihrem Bekenntnis zu Jesus fest, obwohl sie mit Sanktionen rechnen mussten. Nun, sie waren an diesem Punkt sicherlich ganz anders herausgefordert als wir heute. Aber auch uns stellen sich viele Möglichkeiten zur Verfügung, um unseren Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Ich denke nur daran, den Sonntag zu heiligen. Also vielleicht nicht Reinigungsarbeiten, Bohrarbeiten durchzuführen oder aus Weihnachten keine Konsumschlacht zu machen oder sich zu Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder häuslicher Gewalt zu verhalten. Hier und an anderen Stellen unserer Gesellschaft werden wir heute herausgefordert. Im Vers 10 unseres Briefes, unseres Textes, geht Jesus auf die Bewährung ein. Nun, er hat die Tür zum Himmel aufgeschlossen, aber die Tür zur Welt steht auch noch offen. Und so kann es leicht zu einem Durchzug kommen, dem Machtspiel zwischen Gott und dem Satan, in dem die Gemeinde Jesu mittendrin steht, um sich zu bewähren. Was kommt zu uns herein? Was stellt uns heute auf die Probe? Ist es die Selbstzufriedenheit, die uns einflüstert, dass wir doch ganz okay sind? Ist es die Bedürfnislosigkeit, die uns einlullt in dem Gefühl, schon Jesus genug in unserem Leben zu haben? Ist es die Trägheit, die uns einschläfert, wenn Jesus vor uns steht? Ich habe mal ein Sprichwort gelesen, es ist leichter in einem warmen, weichen Bett einzuschlafen, als unter einer zugigen Brücke. Fand ich klasse. Aber so ist es auch. Ich war beruflich häufiger auch in Hamburg und habe dann in der Nähe des Hauptbahnhofs viele Menschen gesehen, die tatsächlich unter Brücken schlafen mussten. Das ist nicht kuschelig. Aber der Alltag, in dem wir leben, kann uns ziemlich warm umfangen. Und so ist die Gefahr halt groß, dass uns nichts mehr wecken kann, auch nicht Jesu rufen. Vielleicht steht er an der Tür und will von jemand hier unter uns, dass er sein Leben radikal für Jesus einsetzt. Wird derjenige wach sein, dass er hört und dann auch entsprechend reagiert? Womöglich sein Zuhause, sein Beruf, sein Umfeld aufgibt, um Jesus ans andere Weltende der Welt zu folgen? Nun, es ist schwierig, ich gebe das zu, wenn hier alles so festgemauert und bequem eingerichtet ist. Leichter ist es wohl, wenn man mit leichtem Gepäck, vielleicht mit einem Pappkarton nur unterwegs ist. Im Vers 9 lesen wir, dass die Gemeinde sozusagen angreifen, erkennen werden. Die Gemeinde, die sich von der Zukunft nicht in Satans Welt ziehen lässt, sondern bei Jesus bleibt, die wird erkennbar für die Umgebung. Und wer einmal gelästert hat, der wird spätestens am Tag Christi erkennen, dass die Gemeinde Jesu dem Herrn der Welt gehört. Und für mich wird hier ein ganz, ganz großer Trost erkennbar. Jesus öffnet die Augen. Jesus öffnet die Augen der Menschen. Was eine Gemeinde ausmacht, wird Jesus der Umgebung schon zeigen. Unser Zutun kann nur so aussehen, dass wir es als Ehre ansehen, mit Jesus in dieser Gemeinde gestalten zu dürfen. Ich vergleiche das immer so mit dem, wir sind ja in der Adventszeit, da werden Kekse gebacken. Und wenn Kinder die dann mitmachen wollen und die selig sind, wenn sie denn dabei helfen können und das ganz prima finden. Nun, wir wissen, dass sie nicht die allerschönsten Kekse machen, aber die Kinder werden wertgeachtet, dass sie dabei sein dürfen. Und die Eltern oder Großeltern oder wer auch immer, nimmt sich Zeit für die Kinder. Und so macht es Jesus auch mit uns als kleiner Gemeinde. So macht es Jesus mit dir. Jesus baut die Gemeinde. Er ist der, der dafür verantwortlich ist, dass Neue hinzukommen. Aber wir dürfen mithelfen. Weil Jesus uns liebt, weil Jesus dich liebt, darfst du mithelfen. Das ist wichtig, dass du das weißt. Und dann sagt Jesus natürlich auch hier im Vers 11, dass er bald wiederkommen wird. Jesus kommt bald wieder. Ja, vielleicht werden wir das erleben. Vielleicht. Jesus, wie er hier im Text beschrieben wird, erscheint nicht als der, welcher Öl auf die Lampen gießt, wenn es nötig wird. Nicht als der gute Hirte der Schafe oder als der, welcher die Füße der Seinigen wäscht oder den Menschen Gaben austeilt, sondern Jesus kommt hier in diesem Text als ernster Richter. Das ist mir auch nochmal so deutlich geworden. Jesus kommt hier in der Offenbarung als Richter, in diesem Brief an die Gemeinde als Richter. Aus seinem Mund geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und mit Augen, die wie eine Feuerflamme sind, sieht er zu, ob die Leuchter, also die Gemeinden, ihrer Verantwortlichkeit auch entsprechen. Er wird hier also nicht als Haupt seines Leibes oder als unser barmherziger hoher Priester, der uns vor Gott vertritt und mit unseren Schwachheiten Mitleid zu haben vermag, vorgestellt, sondern er wird hier als Weltenrichter vorgestellt. Und darauf bereiten wir uns letztendlich auch in dieser Adventszeit vor. Jesus kommt durch diese Tür zu uns, die er selbst aufgeschlossen hat. Der Zugang zum Himmel ist frei. Er ist frei. Und was machen wir? Es gibt eine Menge Möglichkeiten, dass wir genau diese geöffnete Tür zustellen, verkramen, mit unseren Anliegen und Geschäftigkeiten einfach vollstopfen. Ganz bildlich gesprochen können wir vor lauter Regalen, die wir mit unserem Zeug füllen, die Tür gar nicht mehr sehen. Vielleicht haben wir sogar den Rahmen als Gerüst für ein Regal zweckentfremdet. Und so warten wir auf den kommenden Herrn. Doch wenn er eintreten will, ist da kein Platz für ihn. Und wir sollten uns durchaus immer wieder fragen, was müssen wir eigentlich räumen in unserem Leben, um Platz zum Kommen Jesu zu machen. Und manchmal, liebe Geschwister, ist das sehr einfach. Fangen wir damit an, uns und unsere Befindlichkeiten einfach mal nicht so wichtig zu nehmen. Ihr wisst, dass ich schon ganz lange hier diene und auch schon viel mitbekommen habe und auch in anderen Gemeinden, die ich mittlerweile sehr gut kenne, auch mitbekommen habe, dass es immer ein großes Jammern gibt. Ach, das ist nicht so gut in der Gemeinde. Ja, und das haben wir ja auch nicht. Und ach, das habe ich mir ja ganz anders vorgestellt. Liebe Geschwister, das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Erinnern wir uns daran, an das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Da sind drei Worte drin, die wir niemals vergessen sollten. Hat jemand eine Idee, welche Worte ich meine? Das ist auch wichtig, aber an einem Punkt heißt es, dein Wille geschehe. Wir müssen nicht die schönste, die größte Gemeinde sein mit der besten, besten Unterhaltung, sondern drei Dinge sind wichtig, dass unsere innere Beziehung zu Jesus wirklich so ist. Dass wir Jesu Worte wirklich an uns heranlassen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe schon Situationen erlebt, wo man darum kämpfen musste, wenn man gesagt hat, lasst uns das Wort Gottes einfach viel stärker in die Mitte nehmen. Lasst uns hineinschauen und erkennen, was Jesus eigentlich von uns will. Und das Dritte, dass wir die Menschen, die draußen sind, nicht vergessen. Das ist nämlich unser Auftrag. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Und ich habe mich beim Lesen dieses Textes gefragt, warum sind da wirklich diese sieben Gemeinden angeschrieben worden? Eine Gemeinde ist bekannt von diesen sieben, aber die anderen waren vollkommen, also mir jetzt unbekannt vom Namen her. Und ich glaube schon, dass, also für mich hat das so den Hinweis, dass die Ortsgemeinde auch schon wichtig ist. Natürlich, die große Gemeinde Jesu ist wichtig, aber Jesus schreibt einzelnen Gemeinden diesen Brief. Und deshalb meine ich, dass auch die Bedeutung der Ortsgemeinde nicht gering ist. Denn darin leben wir. Darin lassen wir uns zurüsten von Gott. Darin stärken wir uns untereinander. Darin helfen wir uns. Ganz praktisch oder auch durch das Gebet. Also lasst uns als Gemeinde an seinem Willen festhalten und uns daran orientieren, damit wir auch zusammen durch die von Jesus geöffnete Türe dereinst eingehen können. Amen.